Ja, meine hochgeschätzten Schwestern, Brüder, Damen, Herren, Sie haben mich zu einem nicht ganz leichten Thema eingeladen, die Verbindung herzustellen zwischen dem allgemeinen Menschlichen, was die Basis für uns alle ist, und dem, was die Tradition der Ordensspitäler natürlich ist, weil man eine geistliche Tradition hat, einen Stifter hat. Und jetzt sind Sie dabei, diesen Geist des Stifters der Organisation einzustiften, buchstäblich. Und das ist kein leichter Job, denke ich mir. Ich erzähle Ihnen zunächst ein bisschen etwas Grundsätzliches. Also das ist ein Kindheitsfoto von mir. Das sieht mir ziemlich ähnlich. Und ich hatte in dieser Zeit den kleinen Katechismus zu lernen in der Volksschule. Die ehrwürdige Schwester nickt schon zustimmend, weil sie ihn wahrscheinlich auch kennt. Das war so ein wirklich spannender Frage- und Antwort-Katechismus. Wozu sind wir auf Erden, war die erste Frage. Und wir mussten die Antwort natürlich wie aus der Pistole geschossen der Lehrerin oder dem Lehrer dann mitteilen. Und die Antwort war sehr simpel. Wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Ja, dagegen kann man also mal nichts sagen. Aber das Spannende kommt jetzt erst, um dadurch in den Himmel zu kommen. Also das war die Religion als Evacuation Trip to another world. Ja, ja, so, das ist leider nicht von mir, das ist viel zu gut, die Formulierung, die stammt von Richard Rohr, das ist ein Geheimtipp übrigens für Sie. Wenn Sie ganz gute neue Theologie Englisch lesen wollen, lesen Sie The Universal Christ von diesem großen Mystiker aus New Mexico. The Universal Christ ist wirklich ein sensationelles Buch. Sie werden gar nicht glauben, wie modern das Christentum sein kann. Und wie universell, nämlich der Universal Christ, also das Katholische ist dann nicht mehr konfessionell, sondern universell. Und das wäre eine gute Grundlage für Ihre Häuser. Dieses universelle Verständnis des Christentums. Dann habe ich einmal entdeckt, wie ich schon ein bisschen älter war, einen Text von einem Bischof, Aachen. Der war Professor für dogmatische Theologie in Freiburg vorher. Also wirklich ein sehr guter Theologe. Und dann schreibt er, wir Christen sind nicht nur dazu auf Erden, um einst in den Himmel zu kommen, sondern dass der Himmel schon jetzt zu uns kommt. Turn upside down, ja? Also ist auf den Kopf gestellt. Der alte Katechismus umgekehrt. Und ich bin jetzt der festen Überzeugung, der Bischof hat recht und nicht der alte Katechismus. Nein, ich sage das nur deswegen, weil das eine wirklich revolutionäre Position ist. Und dann ist natürlich meine Frage an Sie, wenn der Himmel auf die Erde kommen soll, da hat Jesus dann seine Bewegung gegründet, hat Gestalt angenommen in Gemeinschaften und so und am Schluss in Ordenskrankenhäusern. Also könnten Sie aus meiner Perspektive her so Orte sein, wo der Himmel jetzt zu uns kommt? Nach Graz, habe ich vorher noch gehört, war ganz begeistert von dem Fusionsprojekt. Ja. Ja, wir machen in der Kirche auch sehr viele Fusionen in den Pfarrgemeinden, die alle Konfusionen sind. Haben Sie mitgekriegt, der Vatikan hat das jetzt in Trier verboten, diese Großzusammenlegungen. Haben Sie gar nicht mitbekommen noch? Ja, es war eine Klage und der Vatikan hat gesagt, das muss er alles zurücknehmen, der Bischof von Trier, diese Großpfarren. Ich bin ja gespannt, wie das in Wien passiert. Wir haben nämlich denselben Unsinn gemacht. Ja. Also wir machen die Räume immer größer und entfernen uns immer mehr von den Menschen. Sie sind nahe an den Menschen. Und ich glaube, deswegen braucht die Kirche unbedingt auch ihre Einrichtungen, wegen dieser Menschennähe. Da sind sie organisatorisch und klugerweise natürlich genötigt, Synergien zu schaffen, so sehe ich das. Ich kenne also Wels und Ordensklinikum ein bisschen, wie manche von euch wissen. Und ich glaube schon, dass das gar nicht so schlecht ist. Ich bin sehr befreundet mit dem Büringer, dann hat er mir auch immer erklärt, ob ich ihm nicht helfen kann, die Ordensleute dazu zu bringen, seinem Gesundheitskonzept zu folgen. Sage ich, Herr Landeshauptmann, ist wirklich nicht mein Job. Nein, ich sage das ja so ein bisschen heiter, weil ich muss sie ja auch wach halten jetzt. Also wäre das so schon eine erste Idee zu sagen, sie sind so bodenständige Orte, wo eine Spur des Himmels auf Erden ist. Wobei natürlich wir sofort die nächste Frage vor uns stehen haben, was heißt das? Wann ist Himmel auf Erden? Und der alte Katechismus hat gesagt, wenn du Schwielen auf den Knien kriegst vor lauter Beten. Ja? Ja. Und das hat den Marx in Trier so verärgert, dass er gesagt hat, mit den Christen kannst du nichts machen für die Gerechtigkeit, für die arbeitenden Menschen. Diese Weltflüchtigkeit, dieses Wegtauchen von den Herausforderungen der Menschen, das haben wir hinter uns, Gott sei Dank. Ja. Weil ich glaube, gerade wo Sie Kirche sind, ja, oder etwas mit Kirche zu tun haben, freiwillig oder unfreiwillig, das ist ja geschenkt. Man muss ja nicht immer freiwillig da jetzt Mitglied in einem Ordensspital sein. Das kann man ja auch sein, weil man einfach gut ist, nicht? Ja, schon. Nicht nur, man muss nicht unbedingt fromm sein in einem kirchlichen Krankenhaus. Aber in der Sache nach würde ich Ihnen schon einmal raten, probieren Sie mal zu sagen, und ich stehe auch für Spuren des Himmels in unseren, ja, in unseren Regionen, wo wir sind, in Graz, in Wien, in wo immer, schauen Sie hin, wo Sie sind. Und ich glaube, wenn Sie die Welt genau anschauen heute, so richtig durchgehend menschenfreundlich ist sie zurzeit nicht. Und wir brauchen viele solche Orte, wo es ein bisschen menschlicher zugeht. Und jetzt habe ich schon riskiert zu sagen, der Himmel ist dort, wo Menschlichkeit aufblüht. Denn wozu wird Gott Mensch, wenn er nicht eine menschliche Welt haben will? Haben Sie das so als Logik der Theologie? Also nicht, dass wir in den Himmel kommen und später mal irgendwie am ewigen Leben teilhaben. Also da bin ich ganz sicher, das schafft Gott mit Stalin, Hitler und mir. Das schafft er. Haben Sie alle drei schwierigen Fälle jetzt genannt, ja? Nein, ich bin da völlig überzeugt, übrigens mit Papst Franziskus und einem schönen alten Kapitel von Wesley, Sainte-Marie-Madeleine, wenn Sie das nicht kennen, ja, suchen Sie das, googeln Sie einfach, gibt es schöne Bilder drin und so fort. Und da ist ein Kapitel, wo der Judas am Seil hängt, am Strick, die Zunge hängt ihm fürchterlich raus, ist ein kotziges Bild. Und dann kommt der Auferstandene, knüpft ihn ab und trägt ihn mit sich nach Hause. Das ist die christliche Hoffnung. Dass keiner hängen bleibt, auch der Judas natürlich nicht. Ja. Das hätten wir gern, ja. Die rachsüchtigen, bürgerlichen, extrem konservativen Katholiken, die so am rechten Rand sind, dass man gar nicht mehr weiß, wie man sie reinhalten kann in die Kirche. Ja. Also ich glaube, der universelle Heilsoptimismus, das ist nicht gegen die bürgerliche Moral gerichtet, sondern das ist das Vertrauen, das ich zu Gott habe. Denken sich alle, die da zu Ihnen kommen, die Muslime, die Atheisten, kriegen Sie ja auch rein heute. Sagen Sie, mit denen hat Gott eine Geschichte und wird an ein gutes Ende kommen. Aber Ihr Job ist nicht, dass Sie dort ankommen und hineinkommen, sondern Ihr Job ist, dass Sie jetzt auf dieser Welt ein bisschen menschlicher leben können. Verstehen Sie? Und das ist Christsein. Dass wir jetzt Spuren des Himmels auf Erden haben. Und wir sind dabei gar nicht allein. Ich habe Ihnen eine kleine Matthäusstelle schnell verfremdet. Das finde ich immer sehr lustig, wenn man das macht. Da sagten Verantwortliche von Ordensspitälern zu Ihnen, Meister, wir haben gesehen, wie auch andere Krankenhäuser in deinem Namen sich mit hoher Qualität und Menschlichkeit um Kranke kümmern. Und wir suchten sie daran zu hindern, sich mit unserem Anspruch auf Menschlichkeit zu schützen, weil sie nicht zu unserer Ordensvereinigung gehören. Jesus erwiderte, hindert sie nicht. Keiner, der in meinem Namen eine Machttat vollbringt, kann so leicht schlecht von mir reden, denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Ich glaube, Sie haben den Text schon kapiert. Ja. Also ich habe immer etwas dagegen, wenn wir eine Unique Selling Proposition suchen für uns. Meine schlimmste Erfahrung war einmal, dass ich, also zuerst bei der Vinzenz-Gruppe draußen war, da im orthopädischen Spital zu einem Vortrag, und dann haben mir die Leute gesagt, ja, wir stehen für Menschlichkeit, und dann war ich kurze Zeit später im AKH, auch bei den Pflegekräften, gesagt, ja super, wir haben jetzt kirchliche Krankenhäuser, die stehen für Menschlichkeit, das ist ihr USP. Die waren wütend, weil sie sagen, das ist eine Beleidigung von uns. Wir sind auch für Menschlichkeit, wir wollen auch die beste Medizin. Wir wollen auch, dass es den Menschen gesund und gut ergeht. Verstehen Sie nur den Unterschied? Ich glaube, wir sollen sehr verdammt gut aufpassen, wo wir die Unterschiede machen. Und wenn Sie die Bibel lesen, dann sagt der Jesus ja nicht, wir sind was Besonderes, sondern ihr seid Licht und Salz. Das heißt, was ihr könnt, sollen alle können. Und das sollen sie bei euch kapieren, indem sie euch auf die Finger schauen. Wie ihr das macht, das ist seine Botschaft gewesen. Also ich glaube, da kommen wir nicht gut weiter. Es geht um das Kommen des Reiches Gottes, auch bei uns, um die Spuren des Himmels auf Erden. Das überspringe ich jetzt so, also, weil ich glaube, das Reich Gottes heißt einfach, dass es Spuren handfester, solidarischer Liebe mit den Schwächeren auf dieser Erde gibt. Das ist Himmel auf Erden. Ein Reich der Gerechtigkeit, der Wahrheit, des Friedens, wenn Sie die Christkönig-Präfation vom letzten Sonntag noch im Ohr haben, ja, hoffentlich gut gesungen von einem Zelebranten. Ich glaube, das ist die Realität, für die die Kirche und das Evangelium steht. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir nicht nur die Menschlichkeit fördern, sondern prophetisch Widerstand leisten, wo sie aufgefressen wird. Haben Sie dieses fürchterliche Wort? Wir leisten Widerstand gegen die Menschlichkeitsfresser. Ich kenne einen Primarius sehr gut, auf dem St. Joseph Krankenhaus, den habe ich verheiratet einmal. Seine zwei Töchter waren Trauzeugen, das war eine wirklich schöne Hochzeit da in Vorgau. Und mit dem habe ich immer diskutiert und er sagt, die derzeitige Transformation in den, ja, die strukturellen Transformationen, von denen Sie ja auch vorher reichlich erzählt und gesungen haben, ja, die ist ständig auf den Prüfstand der Menschlichkeit zu setzen, weil sie in Gefahr ist, dass die Strukturen stärker sind als der Mensch und die Menschlichkeit. Ich sage das nur so aus Sympathie zu Ihnen, weil Sie das viel besser noch wissen als ich, wenn Sie nicht gefragt werden. So in Ihren stillen Räumen, wo Sie nachdenken können, was Sie da denn eigentlich machen. Und wie Sie so Visionen haben von einem menschlichen Krankenhaus und dann sehen Sie, wie das funktioniert als ärztlicher Direktor. Probieren Sie das durch. Und schauen Sie an, diese Menschlichkeitsfresser im heutigen Krankenhaus. Ich diagnostiziere immer zwei. Das eine ist natürlich der massive ökonomische Druck. Diese Ökonomisierung macht uns in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu schaffen. Schauen Sie sich an, den Sonntag, die Diskussion darum. Schauen Sie sich an, die Frage des massiven Druckes auf unsere Familien und die Kinder dort, die groß werden sollten, mit elterlichen Menschen, die Zeit haben für sie. Ich habe Männerstudien gemacht. 73% in Österreich sagen von den jungen Paaren, dass die jungen Familien heute wegen dieser Doppelbelastung heillos überfordert sind. 73%. Das spüren Sie ja wahrscheinlich auch bei Ihren Mitarbeitenden und Mitarbeiterinnen. Das gehört alles zu meiner Frage der Menschlichkeit, weil ich sehe dann nicht nur die Patienten, ich sehe auch Sie, ich sehe dann die Verantwortlichen, ich sehe die Mitarbeitenden bei Ihnen. Auch die fallen unter meine Kategorie, wie menschlich gehen wir mit denen um, was haben wir für menschliche Qualität in unseren Strukturen. Also die Ökonomisierung macht uns sehr viel zu schaffen. Das Zweite, was uns zu schaffen macht, ist natürlich dieses toxische Gemenge von Bürokratisierung und IT. Ja. Also Sie sehen viel öfter einen Computer als einen Primararzt heute. Ich sage es jetzt einmal so ein bisschen ungeschützt. Ja. Oder umgekehrt, der Primar sieht viel mehr Computer als Patienten, was der zeitliche Aufwand betrifft. Ja. Ich sage das auch wieder, weil ich das von konkreten Leuten weiß, wie meinen Gewährsmann da von St. Josef. Und das ist ein gutes Krankenhaus. Ihr seid alle gute Krankenhäuser. Ich sage ja nicht, dass ihr schuld seid dran, sondern wir haben wie an den Universitäten und wie an allen öffentlichen Einrichtungen zurzeit einen wahnsinnigen Bürokratisierungsschub. Der ist irgendwie notwendig, weil man Kontrolle will, wegen des Geldes, wegen der Qualität, wegen der Korruption, wegen weiß Gott was alles. Ja? Verstehe ich ja gut. Aber wir zahlen einen sehr hohen Preis dafür, glaube ich. Also wie ich war 10 Jahre Dekan an dieser katholisch-theologischen Fakultät da bei uns. Wir haben wirklich zu tun gehabt, dass wir noch unsere Arbeit machen konnten, vor lauter Mitarbeitergesprächen und weiß Gott, was alles da angefallen ist, haben Sie ja auch. Sie sind ja nicht anders als jede andere öffentliche Einrichtung. Und ich glaube, das Zusammenspiel zwischen all diesen Faktoren bedrängt zumindest, ich sage nicht verdrängt, aber bedrängt zumindest unsere Vision von einem menschlichen Haus und von menschlichen Einrichtungen. Nun, ich weiß nicht, wie Sie damit umgehen, weil Sie haben eine Vision und Sie haben die Realität. Ich rate Ihnen, das nehme ich nur aus diesem Chart heraus, ich rate Ihnen zu wirklich vernünftigen Kompromissen, weil anders kommen Sie gar nicht durch. Ja? Sie müssen immer einen Kompromiss schließen zwischen den Anforderungen, die auf Sie zukommen, ökonomisch, medizintechnisch und weiß Gott, und auf der anderen Seite der Anforderung der Menschlichkeit. Ich habe für mich einmal, also genauer genommen habe ich das für katholische Sparkassenchefs einmal für mich ausgedacht, so eine Ethik des dynamischen Kompromisses. Weil es geht vielen in der Welt so. Es ging übrigens auch in den totalitären Systemen Ost-Mitteleuropas vielen Christen so. Hier das kommunistische System, hier die Kirche und das Evangelium. Wie kommt man da durch in einem atheistisch durchgestylten System? Ja? Du kannst entweder Friedenspriester werden oder du wirst Märtyrer oder du hast Verantwortung für viele, dann musst du einen Kompromiss suchen, einen ethisch verantwortlichen Kompromiss. Und ich rate Ihnen sehr, machen Sie gute Kompromisse, aber dynamisch. Ja? Und das heißt, die erste Regel heißt dann immer, jeder hat ein Recht auf das Fragment. Niemand ist verpflichtet, das Ideal vollkommen zu leben. Das geht bei Ihnen überhaupt nicht mehr in Ihren Einrichtungen. Sie haben immer eine schmutzige Weste. Wollen Sie ein gutes Beispiel kirchenpolitisch? Die Beteiligung der deutschen Kirche in der Schwangerschaftskonfliktberatung. Das haben Sie gut mitgekriegt. Dann sagt Rom, die Kirche muss da rausgehen. Ich war sehr befreundet und bin es immer noch mit dem Bischof von Limburg, dem Kamphaus. Der ist nicht rausgegangen. Als einziger der deutschen Bischofskonferenz hat er sich geweigert, rauszugehen. Weil er sagt, wenn ich rausgehe, da werde ich ja auch schuldig. Ja? Ich werde vielleicht schuldig, weil manche die Beratung bei uns holen und abtreiben lassen dann. Womöglich in einem, nein, das macht er ja nicht, in einem Ordensspital. Aber Sie können die Abtreibung nicht verhindern, wenn die Umstände und das Arrangement und weiß Gott was alles. Wir forschen ja da viel, wie Abtreibungen zustande kommen. Und am seltensten ist es eine freie Entscheidung einer betroffenen Frau. Und das muss sie moraltheologisch ja sehr nachdenklich machen. Wenn kaum noch strukturell und von den Umständen her eine richtige Freiheit vorhanden ist, wo die Frau sagen kann, super, ich kriege ein Kind, ich bin guter Hoffnung, das wird die nie sagen. Wenn der Mann sie im Stich lässt, die finanzielle Situation nicht stimmt, gibt es so viele Umstände, nicht? Und dass es gar nicht ein Kind aus der Familie ist und weiß Gott was alles. Sie kennen ja die heutigen Situationen. Also die Lage der Frauen ist in vielen Situationen, weiß ich aus einer deutschen Männerstudie, wo wir das mitlaufen haben lassen, sehr prekär. So, jetzt sagt aber der Bischof Kamphaus, natürlich kommen uns da ein paar durch, die wir verantworten, aber wenn wir keine Beratung machen, und auch nicht einen Support geben jetzt finanziell, dann werden noch mehr abgetrieben. Das haben wir die alle auf dem Gewissen. Also der Ratzinger hatte welche auf dem Gewissen, die Bischofskonferenz hatte welche auf dem Gewissen. Sie haben keine Möglichkeit, als in der Ethik des Kompromisses zu sagen, ich muss eine Entscheidung treffen und habe nie eine reine Weste. Ich misstraue allen moralischen Hardliner, die sagen, man muss so handeln, dass man immer eine moralisch saubere Weste hat. Und das haut nicht hin in dieser Weltzeit. Das ist zu komplex, das Leben. Verstehen Sie? Die Motivationen, die Umstände. Und wir reden daher auch immer nur für die Einzelnen von Schuld und Tragik und einem wirklich giftigen Gemenge, das man nicht auseinanderkriegt und im Einzelfall immer klären muss, die Logik vom Papst Franziskus natürlich. Und das Zweite ist, ich habe dann schon immer die Verpflichtung, das, was ich mich entschieden habe, zu evaluieren. Und dann kann es sein, dass sich die Möglichkeit auftut, technologisch, ökonomisch, weiß Gott wie immer auch, einen weiteren kleinen Schritt in Richtung einer besseren Lösung zu gehen. Dazu bin ich dann ethisch verpflichtet. Das ist der dynamische Kompromiss. Ich weiß nicht, ob Sie damit was anfangen können. Ich will Ihnen nicht alle Lasten abnehmen, aber ein wenig, doch einige. Ja? Ethisch und moraltheologisch. Nun aber jetzt ins Positive gewendet. Wie können wir menschliche Erfahrungen stärken in der Welt und sie in ihren Krankenhäusern. Und da will ich Sie jetzt in meinem kleinen zweiten Teil infizieren mit einer sehr alten Theologie und Anthropologie, nämlich der Theorie der sogenannten Urwünsche. Da war Gerhard Schmidtchen 1976 schon in Deutschland dran, ein Sozialpsychologe, Gerhard Schmidtchen, was den Deutschen heilig ist, worüber sie nichts kommen lassen. Was ihnen so wichtig ist, ja, dass es unantastbar ist und dass, wenn etwas davon fehlt, es kein Leben ist. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich Ihnen ein biblisches Beispiel mitgebracht, das ich aber jetzt völlig säkular lese. Also nicht fromm und nicht erkläre, was da der Fall ist. Da wird erzählt, dass Jesus in der Nacht am Berg oben ist, auftankt spirituell und dann kommt er runter. Und wenn er runterkommt, dann geht er an die Ränder, wie der Papst Franziskus sagt, und trifft auf diesen Aussätzigen. In welcher Lage war dieser? Der musste von Weitem rufen, bleib weg, halt mir dein Gesicht nicht hin, kommuniziere nicht mit mir. Also er durfte kein Gesicht sehen. Ja? Er hatte keinen Menschen, der ihn angesehen hat. Haben Sie das deutsche Wort? Wenn dich niemand anschaut, hast du kein Ansehen. Das kommt immer nur in Kommunikation zustande. Und das Ansehen ist so wichtig, wenn ein neues Menschenwesen geboren wird und es gibt keine elterlichen Menschen, die das Gesicht über diesen Neugeborenen leuchten lassen. Es wird kein Mensch. Gibt es genug Experimente in der Menschheitsgeschichte, wo Kinder dann bei Wölfen groß geworden sind und so. Das kann man in der Anthropologie alles studieren. Menschwerdung geschieht nur durch Kommunikation. Und die ganz großen Gynäkologen, wie mein Freund Hans Huber, der sagt immer, diese Kommunikation geschieht sofort nach der Vereinigung von Sperma und Eizelle. Dann kommunizieren die beiden miteinander. Ja? Das ist das Epigenetische, was er da immer hervorkehrt und sagt, es geht nicht anders. Menschliches Leben ist immer Resonanz, sagen uns heute die Neurobiowissenschaftler. Ich glaube, wir sollten ganz deutlich sehen, dass menschliches Leben zunächst immer Beziehung ist, Bezogenheit. Und da sind wir eben Bilder Gottes, weil wir sagen dann in unserem christlichen, trinitarischen Gottesbild, auch er ist Beziehung, den wir Gott nennen, weil er pure Liebe ist und ohne Beziehung keine Liebe. Das ist nur die theologische Hintergrundlandschaft und deswegen sind wir eben Bilder Gottes, weil es auch bei uns nicht ohne Beziehung geht. Ich glaube, es ist ganz wichtig für die Anthropologie. Sie brauchen keine gute Theologie, Sie brauchen eine gute Anthropologie. Und das weiß ich jetzt seit langen Jahren, dass wenn etwas theologisch nicht stimmt und heretisch ist, ist es anthropologisch gefährlich. Heresien schaden immer dem Menschen. Und Sie können auch umgekehrt sagen, wenn es menschlich stimmt, dann kriegen Sie eine gute Theologie auf die Reihe. Aber nicht anders. Und das Erste ist, also es fehlt ihm das Ansehen. Das Zweite ist, er kann nichts mehr machen. Leben ist immer Selbstmächtigkeit. Die Welt des Kranken ist die Welt der Ohnmacht zunächst. Das kriegen Sie ja mit, nicht? Wenn die Leute rauskatapultiert werden durch eine Krebsdiagnose aus ihrem völlig normalen, profanen Alltag, das ist heavy für die Leute, das ist ein Bruch. Und das zu verdauen ist nicht so leicht, wenn man die Selbstmächtigkeit verliert und in die Ohnmacht abgleitet. Und das Dritte ist dazugehören. Aussatz ist eine medizinische Erklärung, die sozialpsychologisch passiert. Also die Krankheit wird durch Sozialpsychologie interpretiert, ausgesetzt aus der Gemeinschaft derer, wo man leben kann. Und ich glaube, dass wir das sofort jetzt abstrahieren können und sagen, okay, das ist jetzt der Schmidtchen. Und schauen Sie sich die Begriffe an, die ich noch dazu geschrieben habe. Da könnte ich jetzt ewig Geschichten dazu erzählen, dass man nicht austauschbar ist, nicht nur Funktion ist, sondern wertvoll ist vor jeder Leistung. Und jede Eigenschaft, dass man also einen Namen hat, dieser Wunsch nach Einmaligkeit. Und das ist ja auch anthropologisch schon ganz spannend. Sie finden keinen Menschen, der identisch ist im Aussehen und mit seinem Fingerprint und mit seinen Irisabbildern mit einem anderen Menschen. Das ist verrückt. Ja? Diese Einmaligkeit des Menschen, jedes Menschen. Und das muss man sich einmal ausdenken nach so vielen Millionen Jahren, die es die Menschheit gibt. Und es wird immer so bleiben, es wird nie die Gleichheit geben. Und dann das Zweite eben, die Beheimatung, das Wurzeln, das Wohnen. Es ist auch sehr schön, dass wir im Bereich von Eros und Sexualität, wenn wir von den Festen reden, die Männer und Frauen miteinander verbringen, vom Beiwohnen reden, ist ja nicht uninteressant. Im Vergleich zu einer verflachten pornografischen Sexualkultur, die ja typisch ist für unsere moderne Kultur. Sie müssen einfach nur mal googeln, Literatur über Pornografie und das Ausmaß im deutschen Sprachraum, wie viele Männer in der Pornografie sich am Abend erheitern oder was weiß ich, was sie da machen. Ich habe keine Ahnung, sie zerstören den Rest ihrer personalisierten Sexualität, die sie noch besitzen. Also es ist sehr spannend, was wir heute beobachten. Also ich bin gar nicht der Meinung, dass jetzt, nachdem wir uns von der Sexualneurose der katholischen Kirche verabschiedet haben, die heutige Kultur besser ist dran. Das ist der andere Straßengraben, das ist eine entpersonalisierte Sexualität. Ich nehme jetzt nur die Jungen aus, aber schon nicht mehr die 40-jährigen Lehrer. Also das ist das Zweite, die Beheimatung, und das Dritte ist natürlich die Mächtigkeit. A room for my own, schrieb Virginia Woolf. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, eine eigene Geschichte schreiben zu können. Und jetzt nehmen Sie nur diese drei Grundwünsche und legen Sie das auf drei Personengruppen an. Das ist meine Absicht jetzt, dass ich sage, was anthropologisch stimmt, muss jetzt nun auch bei Ihnen stimmen. Und zwar erstens bei Ihrem Personal. Allein ich habe gesehen, es beginnt bei den Patientinnen. Also die bei Ihnen aufgenommen werden, um behandelt, gesund zu werden, behandelt. Haben Sie denn Jesus vorher gesehen, er streckt seine Hand aus und behandelt den Aussätzigen. Das ist ja auch ein sehr schönes Beispiel, dass ursprünglich das, was dem Menschen gut tut, etwas mit der Hand zu tun hat, mit Berührung, mit Behandlung. Und meine eigene theologische Wissenschaft, die praktische Theologie, kommt von der Hand. Das ist die Wissenschaft von der Behandlung des Menschen durch Gemeinschaften des Evangeliums. Also da sagen wir dann, wie ist das jetzt, einen Namen zu haben? Ja. Was machen Sie? Wie kriegen die Menschen, die bei Ihnen Eingang finden, Wertschätzung? Ja. Ich weiß es schon, wenn ich ins St. Josef Krankenhaus hineingehe, dann erwartet mich schon an der Rezeption eine Schwester, die mich empfängt und aufnimmt und sagt, ja, da kommt jetzt ein Mensch zu uns, ja, nicht ein Kassenpatient. Also nicht mehr ein Fall zu sein, das ist nicht so einfach, wenn Sie so viele haben. Diese Verallgemeinerung, dass man den einmaligen Menschen nicht mehr wahrnimmt. Welche Möglichkeiten haben Patienten auch mitzugestalten? Ich finde das auch eine ganz spannende Frage, eine wichtige Frage im Verhältnis zu den Pflegekräften, zu den Ärzten und jetzt Patienten auf der anderen Seite in diesem Dreieck. Wie viele Möglichkeiten sinnvollerweise gibt es hier der Mitgestaltung? Und das Dritte ist die Beheimatung. Also sich irgendwie auch, obwohl man nicht daheim ist, dennoch, ja, kann man das so sagen? Ich bin nie in einem Krankenhaus daheim, aber irgendwie ist man aufgenommen und weiß sich gut behütet in dieser bedrängten Situation. Ich behaupte, dass diese menschliche Dimension der drei Urwünsche im Umgang mit Patientinnen und Patienten mindestens so wichtig ist wie eine Hightech-Medizinbehandlung. Mindestens so wichtig ist. Und wenn Sie dann mit Psychotherapeuten reden, dann wissen Sie genau, dass die Heilung immer das Wechselspiel zwischen beiden ist. Also ich habe gerade einen serbischen Bischof in einem ihrer Krankenhäuser betreut ein bisschen. Da habe ich schon gemerkt, wie das ganz wichtig ist, auch wie sein Nebenpatient mit ihm umgeht und was man dann mit ihm da angestellt hat, ohne ihn zu fragen. Das waren Dinge, wo ich mir gedacht habe, nee, das dürfte eigentlich bei den von mir so hochgeschätzten barmherzigen Brüdern nicht passieren. Ja, verstehen Sie, was ich so mir wünschen würde? Und dann habe ich mit ihm persönlich reden wollen, weil er hatte große Ängste, auch im religiösen Bereich. Und ich habe ein Zimmer gesucht, wo ich mit ihm reden kann. Wir fanden keines. Das habe ich auch irgendwie bedrängend gefunden, dass wir ein wirklich seelsorgliches Gespräch in einem kirchlichen Krankenhaus, vergessen Sie es, dass das die barmherzigen Brüder sind, das war mein Fehler, den ich gemacht habe, Ihnen das zu outen, aber vergessen Sie, was ich meine jetzt, verstehen Sie? Weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, dass man auch einen geschützten Raum hat, ja, wo nicht ein neben einem Bischof liegender Opus Dei-Offizial alles mithört und ihm am nächsten Tag den Exorzisten auf den Hals setzt. Und das ist passiert bei den barmherzigen Brüdern. Und der Kardinal sagt immer, wir schicken diesen aus Trumau nicht in die Krankenhäuser. Und dann taucht er auf. Und der hatte eine Depression, der Bischof. Und nachher noch mehr. Denn ich war richtig verärgert eigentlich, aus vielen Umständen. Und das ist für mich so ein Wunsch, den ich habe, sehen Sie da gut zu und schaffen Sie auch für menschliche Begegnungen einen wirklich geschützten Raum. Ist nur eine Bitte, die ich habe, jetzt aus Erfahrung hier mal gedacht, das muss ich heute loswerden. Ich bitte um Entschuldigung für die barmherzigen Brüder, aber Ihnen darf ich ja das sagen, ja, weil Sie sind ein sehr weiser und kluger Mann und sagen, das muss ich ja jetzt irgendwie auch managen. Ich wollte auch den Provinzial dann erreichen, habe ihn aber nicht erreicht. Ja. Ja, aber jetzt sitzt jemand kompetenter vor mir. Danke herzlich. Ich wünsche, wenn der wieder zu euch kommt, dass ich ihn nicht in ein anderes Krankenhaus schicken muss. Mir ist ein so toller Bischof, wirklich einer, der hervorragend ist und der ein richtiges Burnout erlitten hat. Ja? Wir haben diese Gründe alle mit diesen drei Dingen, die wollte ich Ihnen früher noch zeigen, aber ich zeige es Ihnen zur Bestätigung noch einmal, auch in einer Pfarrgemeinderatsuntersuchung, diese drei Dimensionen, dass wir sagen, wir brauchen für die Mitarbeiterkultur, da komme ich nämlich zum zweiten Punkt jetzt, genau wieder diese drei Dimensionen. Wir haben die Pfarrgemeinderäte gefragt, unter welchen Bedingungen wollt ihr mitarbeiten in einem Pfarrgemeinderat? Ja? Also wir haben uns nach der Organisationskultur erinnert. Und wenn Sie Organisationskultur googeln, ja, das wäre in der Kirche die Pastoralkultur, für die der Papst Franziskus sehr viel tut. Ja. Die Organisationstheoretiker sagen, das Verhältnis der Organisation zu den Kunden, ja, da ist die Organisationskultur spielentscheidend. Und da haben Sie jetzt drei Kriterien, wo Sie sich auch wieder fragen können, stimmt da unsere Organisationskultur? Und natürlich haben Sie da fromme Gründe, warum Sie da mitarbeiten. Übrigens, das ist immer nach Alter aufgeschlüsselt, so diese Säulen, die Sie da nebeneinander sehen. Und links sind immer die Jungen und rechts sind die Älteren. Und schauen Sie sich vor allem diese Säule an. Also die Leute wollen auch Anerkennung. Was haben Sie für eine Anerkennungskultur? Wahrscheinlich schon eine gute. Für ihre Mitarbeitenden, für die Ärzte, für weiß Gott wen in ihrem Krankenhaus. Ich glaube, das ist eine Urqualität in Organisationen, dass die Leute sich geachtet, geehrt und anerkannt fühlen. Und wenn das wegfällt, da fällt viel weg, viel an Organisationsenergie geht da verloren. Und dann können Sie weniger Himmel auf Erden heruntersingen, wenn Sie die nicht haben, weil die brauchen Sie dazu. Das Zweite ist natürlich, dass man auch im Team gut arbeitet. Das wäre die rechte Säule hier, da rechts außen bei dem gelben Pfeil. Aber das Mittlere ist ganz entscheidend, vor allem zu den Jungen hin, die Alten, denn die hat das noch nicht so interessiert. Also bei den Pfarrgemeinderäten, wenn man in einem Gremium mitdiskutiert und mitberät und die Entscheider gehen dann nach Hause und tun, was sie wollen, ja, so wie manche klerikale Pfarrer. Ich weiß es nicht, wie das bei Oberinnen ist, da habe ich keine Studien, aber bei den Pfarrern habe ich welche. Ja. Dann schafft das massive Irritationen und Sie können sicher sein, diese Ehrenamtlichen sind bei der nächsten Wahl nicht mehr unter den möglichen Kandidaten. Das heißt, dieses Wir-Gefühl, das Sie ja dringend brauchen, dass Sie in einem Ordenskrankenhaus Leute haben, die dort arbeiten und sagen, unser Krankenhaus, ja. Das ist ein enormes Kapital. Ich glaube, das ist eine der ganz großen Stärken, die wir haben könnten, ja? Dass wir dieses Wir-Gefühl haben. Das hat etwas zu tun, dass man auch mitgestalten kann. Ich weiß es nicht, wie Sie das machen. Ich gebe es Ihnen nur mit, dass Sie das auch ein bisschen abchecken. Die Kultur der Anerkennung, die Kultur der Beheimatung und dann schließlich die Kultur der Beteiligung. Wie kann man das abchecken in einer Organisation wie Ihrer? Ich weiß es, Sie haben ganz andere Sorgen. Die Ökonomie und die Strukturen und die Zusammenlegungen, das Verhältnis zum Land und das ist alles wunderbar. Und ich bewundere Sie, wie Sie das hinkriegen. Aber wenn ich Ihnen etwas Kleines mitschenken kann heute, jetzt an diesem frühen Nachmittag, dann schauen Sie sich diese drei Aspekte einer guten, humanen Organisationskultur an. Und ich behaupte zum Beispiel, dass auch in der Seelsorge, dass alles viel wichtiger ist, als was wir den Menschen sonst geben. Probieren Sie mal, wenn da jemand kommt zu jemand, der in Not ist, hält das Gesicht hin, stellt Fragen, lässt mitgestalten, gibt das Gefühl, dass man da in dieser Gemeinschaft jetzt irgendwie ein bisschen sich zu Hause fühlt und angenommen fühlt. Das ist das eigentliche Geschenk der Seelsorge. Und ich meine, das könnten Sie auch Ihren Leuten mitgeben. Ich komme zum letzten Punkt. Wo kommt die Kraft dafür her, ja, auf diese Dimensionen Acht zu geben? Und bei Jesus heißt es ja in dieser Erzählung, auch wieder ganz profan, der hat offenbar eine Quelle, die er anzapfen kann. Und damit er das ungestört macht, ging er ja, so wird erzählt, die Nacht immer auf den Gottesberg. um dort wegzutauchen von seinem alltäglichen Stress. Er hatte sozusagen einen meditativen Ort und von dort her bezieht er Kraft. Einen meditativen Ort. Vielleicht ist es auch etwas, was die Ordensspitäler, solange die Orden noch wirklich die Mehrheit der Schwestern gestellt haben, was euch so stark gemacht hat, dass ihr diesen Ort hattet. Ich finde das verrückt, wenn ich mich an Wels vor Jahrzehnten noch erinnere, ich dort einmal ein halbes Jahr Patient war, weiß Gott warum, aber ich habe da beobachtet, wie die da das Leben verbracht haben, auch die Schwestern, wie früh die aufgestanden sind, um den Gottesdienst in der Früh zu feiern, gemeinsam, ihre Gebete zu verrichten, wie man da noch Zeit gefunden hat dazu, verstehen Sie? Und ich finde, das war keine wasted time, ja? Sondern das war sehr wohl auch für die Performance im Krankenhaus eine sehr gut investierte Zeit. Und ich behaupte, aber das ist ein Ratschlag, den ich jedem erwachsenen Menschen heute gebe, dass ein spiritueller Mensch ernsthafter, tiefer und stärker ist, ja? In der Reihenfolge. Weil ich glaube, wir hätten nicht so viel Energie, die wir uns sozusagen in der Kirche die Füße wund laufen heute, angesichts der Personalnot bei den Schwestern und den Ordensleuten. Ihr macht alle zu viel, glaube ich. Aber woher nehmen wir trotzdem die Kraft bis an die Grenze, unentwegt doch zu stehen, durchzuhalten und das Lachen nicht zu verlieren? Das ist für mich dann ein Signal, dass die Spiritualität stimmt, dass jemand nicht sozusagen in die Depression abstürzt. Wofür jemand nicht kann, wenn ihm das widerfährt. Also wo habe ich meine Ressourcen her? Habe ich auch einen Ort, wo ich auftanke? Woher nehme ich meine Kraft? Das ist eine Frage für Sie alle. Das ist keine spirituell-theologische Frage, sondern eine ganz allgemein menschliche Frage. Prüfen Sie das einmal. Sie können gut verheiratet sein, okay. Meistens ist das auch der Fall bei den Leuten, die ich kenne aus dem ökonomischen Bereich, aber es ist nicht immer der Fall. Auch die Ehe ist eine Hochrisikolebensform geworden, nicht nur die Ehelosigkeit. Nein, ich sage das so als erfahrener Forscher, ich habe mir Ehelose erforscht, Eheleute erforscht, das ist nicht eine Garantie, die sie haben. Ja? Ich wünsche es ihnen, dass sie das haben, aber woher nehmen sie die Kraft? Ich kann ihnen nur die Frage mitgeben, aber beantworten müssen sie sie selber. Und ich glaube, dass die Qualität ihres Lebens mit der Beantwortung dieser Frage langfristig steht und fällt. Und darum verstehe ich auch, dass unter den wirklichen Fachleuten unserer Gesellschaft es wieder eine Renaissance der Spiritualität gibt. Unglaublich, wie man heute mit ganz erwachsenen Top-Leuten, ja, über die Religion reden kann, über die Spiritualität reden kann. Es ist unglaublich, wie schnell man dabei ist bei den wirklichen Fragen des Lebens. Ja. Wo wir herkommen, wo wir hingehen, welchen Sinn das Ganze hat. Und wenn man das nicht auf die Reihe bringt, dann gehört man zu den Verunsicherten heute. Und in meiner ganz neuen Studie über Religion im Leben der Österreicher ist das die größte Gruppe. Und das macht mir Sorge. Ich habe große Freude mit erklärten Atheisten, weil die wissen, was sie sind. Aber das größte Problem ist die Leute, die nicht mehr wissen, was sie sind. Verstehen Sie? Weil das die Identitätsdiffusion ist. Sie kennen ja diesen Begriff alle. Und das macht mir eigentlich Sorge. Ja? Was geschieht jetzt mit der Solidarität? Wie wählen wir dann politisch? Das hat alles damit Zusammenhang in meiner Statistik. Und unsere Studie sagt, wir haben ein Drittel Unsterbliche und zwei Drittel irgendwie Sterbliche. Nein, ein Drittel Sterbliche und zwei Drittel irgendwie Unsterbliche, wo ein Drittel sich nicht vorstellen kann, wie das aussieht. Das heißt, bei diesem Mitteldrittel spielt es auch wenig Rolle. Aber was ist ein Konzept des Lebens, wenn ich sage, ich habe 90 Jahre und das war's? Meine Studie sagt, wir leben dann völlig anders. Wir haben andere Bilder vom Sterben, wir haben andere Zugänge zur Euthanasie. Das kommt alles auf uns noch zu. Vor allem, wenn das Leben noch länger dauert und teurer wird am Ende des Lebens, dann werden wir über sozialverträgliches Frühableben nachdenken. Das ist nicht mein Wort jetzt, das stammt vom Chef der deutschen Ärzteschaft vor Jahren. Also ich glaube, wir sollten hier wirklich noch einmal genau hinschauen, in was für einer Kultur wir leben und was uns wichtig ist. Und ich habe das Gefühl, dass diese Hintergründe in Zukunft wieder viel wichtiger werden, als uns das jetzt klar ist, diese weltanschaulichen Hintergründe. Und jetzt möchte ich Ihnen was erzählen, was eigentlich den Ordensleuten gehört, aber ich glaube eben doch nicht allein. Das hat etwas zu tun mit der Frage, was ist eigentlich jetzt der Ordensgeist mit Blick auf diese drei Grundwünsche? Denn die Orden ihren Spitälern einstiften will. Und das ist mir mal aufgegangen, dass diese drei Urwünsche genau das Thema auch der drei evangelischen Räte sind. In einer radikalen Form natürlich, verrückt ein bisschen, verrückt aus dem Alltag raus. Aber es ist der Versuch, diese drei Wünsche zu kultivieren, wie wenn man den Tod schon hinter sich hat und vor sich nur noch die Liebe, um Dorothee Sölle zu zitieren über die Auferstehung. Das wäre eigentlich die christliche Existenz, sagt der Paulus, dass wir den Tod hinter uns haben und vor uns eigentlich in einem Raum leben, der unvergänglich ist und wo wir jetzt schon den Himmel in uns tragen. Ja, so die paulinischen Texte. Und wie gehe ich dann um mit der Sehnsucht nach Beziehung? Dann kann ich sagen, Ehelosigkeit und kriege ein langes Gesicht. Dann sage ich Armut und kriege ein langes Gesicht, weil ich um jede Straßenbahnkarte betteln muss. Dann kriege ich Gehorsam und kriege ein langes Gesicht. Da hat Trevermann sehr viel geschrieben in dem Buch Kleriker, wo es hauptsächlich um Ordensleute geht, welche Karikaturen die Ehelosigkeit, die Armut und die Besitzlosigkeit hervorgebracht hat im Lauf der Geschichte. Aber probieren Sie es mal umgekehrt. Und sagen Sie, Sie haben in der Ehelosigkeit die freigesetzte Beziehungsfähigkeit. Sie haben im Gehorsam die freigesetzte Freiheit zur Liebe, zum sich verausgeben. Sie haben in der Armut die Freiheit, sich auf die Seite der Armen zu schlagen, also der Kranken zum Beispiel. Und das ist genau das, was die Ordensgründer gemacht haben. Aus dieser genialen Freiheit, dass man sagt, mein Job ist nicht jetzt in dieser Welt das Maximum am Glück zu erreichen. Ich kann das outsourcen, hat meine Großmutter immer gesagt. Wenn ich sie gefragt habe, ob sie glücklich ist in der Ehe, hat sie gesagt, ja, ein bisschen schon, aber den Rest erwarte ich mir vom Himmel. Das war sehr gescheit. Ja? Dieses Outsourcen von überschüssigen Glückswünschen macht sehr zufrieden. Ja, schon, eigentlich schon. Weil sonst haben sie den Stress, wie Marianne Gronemeyer beschrieben hat, Leben als letzte Gelegenheit. Gibt es eine tolle Studie darüber. Also, was ist, wenn ich das outsource, mein privates Glück nicht verliere, sondern in der Gemeinschaft doch menschlich sehr zufrieden lebe, aber dann die Fähigkeit habe, sozusagen meine Grundwünsche so radikal in der Gemeinschaft zu kultivieren, dass viele davon mehr Glück haben, mehr Zufriedenheit, dass es Orden gibt und ihre Spitäler oder Altenheime oder Kindergärten oder Schulen. Schauen Sie, was sie alles hervorgebracht haben für humane Lebensfelder. Nur deswegen meine ich. Also ich rede mir jetzt den Mund, Franzi, ein bisschen über die evangelischen Räte, weil ich glaube, eigentlich könnten wir alle, die keinem Orden angehören, von dieser unglaublichen Freiheit etwas lernen. Eigentlich ist das die Grundbotschaft der Bibel, dass wir sagen, der Tod ist hinter uns. Und das schafft uns eine enorme Freiheit im Umgang mit den Ressourcen, mit unseren eigenen Glücksbedürfnissen und mit all dem, was wir haben. Das schafft uns die Möglichkeit zur Solidarität. Und zwar zu einer wirklich belastbaren Solidarität, sagt Marianne Gronemeyer. Während die nur diese 90 Jahre haben und das maximale Glück in minimaler Zeit wollen, die leben dann hastig, schnell, überfordert und nimmer geplagt von der Angst, zu kurz zu kommen. Ihre Diagnose, Soziologin und Pädagogin, keine Theologin. Also Sie müssen heute nicht Theologie studieren. Sie müssen Sozialwissenschaft und Anthropologie studieren, um sich im menschlichen Leben gut auszukennen. Ja, das wollte ich Ihnen eigentlich so ein bisschen nahebringen und ich hoffe, dass Sie das akzeptieren können, warum ich glaube, ein bisschen was von diesem verrückten Geist Ihrer Ordensgründer, wenn das in das Wertemanagement einginge, das wäre natürlich schon super. Ja. Und wie lange hält das unter säkularen Strukturen in Abwesenheit von Schwestern? Ja? Also schon, oder Brüdern, ist schon eine Frage, die ich habe. Weil ihr bemüht euch halt natürlich jetzt und da sitzt ihr dann drinnen in den Aufsichtsräten und so und sagt, es ist unser Krankenhaus, ein Ordenskrankenhaus. Was ist, wenn ihr alle weg seid? Bleibt ihr dann auch noch von diesem Geist infiziert? Und ich sage, es wäre ein Glück für die Menschheit. Es wäre ein Glück für die Stadt Graz, für die Stadt Wien. Verstehen Sie? Das ist meine Vision, die ich habe. Also ihr solltet es nicht machen, weil euch das die Schwestern vererbt haben, sondern weil ihr sagt, wir wissen uns verantwortlich, dass wir ein medizinischer Raum sind, wo die Menschlichkeit nicht umkommt, sondern aufkommt. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. Applaus